Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Wobei, eigentlich passt heute Moin besser. Heute ist Marc Eichstädt hier bei uns zu Gast. Er ist so vielschichtig, dass wir es in dieser Folge nur schaffen werden, alle Themen ein kleines bisschen anzuschneiden. Aber schon mal vorweg, Marc hat gesagt, dass er sehr, sehr gerne nochmal wiederkommen würde. Also, euch allen ganz, ganz viel Spaß beim Hören mit der Folge von dem am nördlich wohnendsten Gast, den wir bisher hier bei uns im Podcast hatten. Und an dich, Marc. Hallo und herzlich willkommen hier bei The Pet Food Family, der Podcast. Moin, Marc.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jan.
Vielen Dank erstmal, dass du hier bist und herzlichen Glückwunsch. Du bist der am weitesten nördlich lebendste Gast, den wir bisher hier hatten.
Sehr gut. Das ist ja schön. Aber guck mal, du kommst ja ursprünglich aus Flensburg.
Yes.
Das heißt, du bist der von Geburt an nördlichste jetzt gerade Gast, obwohl du der Host bist eigentlich. Und ich lebe nur hier. Ich komme ja gar nicht von hier oben.
Ja,
ich bin hier hängen geblieben.
Ja, habe ich in meiner Recherche gesehen. Aber ich muss gestehen, und damit mache ich mir jetzt nicht so viel Freunde, ich finde, du bist in die richtige Richtung gezogen.
Sehe ich genauso. Also das sehe ich genauso. Also wenn ich wählen müsste Norden, Süden. Süden ist zwar ganz schön, bin ich auch ab und zu mal. Aber es ist schon hier oben, also landschaftlich und auch natürlich von den Menschen, top. Da gehe ich nicht mehr weg.
Ist doch cool. Lass uns da mal anfangen. Du bist ja auch deutschlandweit unterwegs. Was unterscheidet Hundetraining im Norden vom Hundetraining im Süden?
Der Dialekt der Menschen.
Kunden einfach.
Genau. Manchmal muss ich ein bisschen besser hinhören. Vor allem, wenn ich in der Schweiz bin. Das ist ja dann richtig gut, weil ich auch dann den Leuten dort sage, redet bitte weiter, also wirklich Schweizerdeutsch, ich verstehe ein bisschen. Also ich habe mich, weil ich da ein bisschen öfter war, nur manchmal muss ich dann die Übersetzer anschmeißen und sagen, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, das müsst ihr dann doch nochmal ins Hochdeutsche. Nee, aber also ich sehe da keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist im Bereich Agility, ob du regionale Unterschiede feststellst, Norden, Süden, Osten, Westen, ob das Training sich geändert hat.
Also, wenn wir jetzt so aufs Agility gehen, dann haben wir halt einfach regionale Unterschiede, weil wir so Hotspots in Deutschland haben, wo einfach ne, aufgrund der Struktur und der Hallenhäufigkeit und der Frequenz sich dann einfach Ballungsgebiete ja, gebildet haben und es einfach andere Regionen in Deutschland gibt, wo es finanziell und strukturell einfach nicht möglich ist, so Hallen aufzumachen. Und da merkst du dann schon einfach ein Gefälle.
Aber bringst du jetzt einen Hund in Norddeutschland den Steg anders bald als in Süddeutschland? Das ist ja das Spannende.
Ich kalkuliere den Wind mit ein.
Sehr gut. Okay, das kann natürlich sein, dass das entscheidend ist.
Aber nee, bin ich bei dir. Also inhaltlich ist natürlich immer dasselbe und die Problematiken sind auch überall dieselben. Aber das wirst du im Hundetraining ja wahrscheinlich auch erleben, oder?
Es gibt nicht mehr viel Neues, also was Hunde betrifft. Das hat sich wohl in den letzten 1000 Jahren fest oder so herausgestellt, dass jetzt aufgrund von Rassen vielleicht Unterschiede manchmal bei Hunden erkennbar sind, Persönlichkeit und Haltungsbedingungen. Aber wenn es jetzt um, in Anführungszeichen, Probleme geht, also im Einzeltraining, dann wiederholt sich das sehr oft schon wieder. Ja, das stimmt.
Was würdest du sagen, sind im Jahr 2024 die häufigsten Probleme?
Die gleichen wie 2023 und davor. Also es gibt wirklich nichts, also ich kann das nicht an Jahreszahlen festmachen. Also jetzt durch die Pandemie damals Corona hatten wir danach viele Hunde, die Probleme mit Alleinebleiben haben. Weil das natürlich aufgrund dieser Lockdowns die Leute, sagen wir mal so, längere Zeit mit den Hunden ja zusammen waren, wirklich konstant. Dann leider einige verpasst haben, die Zeit zu nutzen, auch das Alleinebleiben zum Thema zu machen. Das war schon auffällig, haben wir aber jetzt nicht mehr. Also ich merke jetzt nicht mehr, dass wir vermehrt Hunde haben mit Thematik Alleinebleiben.
Spannend. Wir hatten jetzt schon häufiger hier das Phänomen, dass Trainer mir berichtet haben, dass sie finden, dass so in den letzten, ich sag mal so 20 bis 15 Jahren die Anforderungen an den Hund immer größer geworden sind und also in der Gesellschaft und dann auch von jedem einzelnen Halter und damit die Probleme auch ganz andere geworden sind, als so vor 20 Jahren oder 15 Jahren auf so einem Trainerzettel standen.
Ja, also ich mache das ja jetzt hauptberuflich 17 Jahre. Und wenn ich so zurückblicke, kann ich jetzt nicht das so bestätigen in der Form, dass dann neue Probleme entstanden sind. Es sind die gleichen, vielleicht in der anderen Qualität. Das stimmt vielleicht, weil der Anspruch, ich möchte, dass es meinem Hund sehr gut geht, ist löblich, kann aber natürlich auch ins Extrem umschlagen. Und so haben wir natürlich auch Kunden, in der Welpengruppe tauchen die öfter mal auf, so eine Art Helikoptereltern, wo man wirklich den Leuten auch sagen muss, aufpassen, das ist nur ein Hund. Also ne, jetzt nicht gegen euch. Und einige Sachen sollte man auch mal ein bisschen zurückstellen, also Erfahrung machen lassen. Dieses wirklich bewahren wollen vor jedem Übel, finde ich gut, aber es behindert halt auch die Entwicklung eines normalen Hundes. Ne? Also wenn die dann in der Welpengruppe plötzlich ihren Hund auf den Arm hochreißen und dann fragst du die, was ist denn jetzt passiert? Ja, der andere Welpe hat so komisch geguckt. Und man denkt, ja, das kann schon mal passieren, dass ein anderer Hund komisch guckt. Ne? Also ist nichts Schlimmes. Aber hier müssen wir dann als Trainerinnen und Trainer wirklich den Leuten so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wieder vermitteln und zu sagen, nicht jeder Blick bedeutet gleich Aggression und nicht jede Aggression ist auch gleich gestört. Also gerade im Bereich der Aggression, auch hier ist eine Sensibilität entstanden, wo ich manchmal denke, auch Hunde müssen Streitkultur erlernen. Sie müssen das erlernen können und dürfen. Natürlich unter Anleitung, wenn sie es halt nicht richtig können. Ne? Aber wenn jetzt eine Hündin vom Rüden bedrängt wird sexuell und die setzt sich schon hin, die kommuniziert sehr fein, ich möchte das nicht, sucht die Nähe ihrer Halter und der Rüde, warum auch immer, reagiert nicht entsprechend. Und dann knurrt die mal und schnappt ab. Dann haben wir sehr viele Besitzer, die dann sagen, meine Hündin ist so zickig. Mhm. Wo ich dann immer sage, wie zickig, beschreiben Sie mal. Und dann beschreiben die Situation, dann sage ich, nee, Ihre Hündin ist relativ normal, nur sie treffen halt wahrscheinlich oft sexuell gestörte Rüden. Also das ist, was sie haben. Und natürlich sollte die Hündin nicht an den Punkt kommen, wo die irgendwann sagt, ich muss das selber regeln. Also wenn sie sagt, ich bin damit überfordert, dann sind die Leute da in der Aufgabe. Aber wie gesagt, die Probleme selber haben sich nicht groß geändert. Ich hatte auch mal das Glück, dass ich 2 Wochen in Namibia war, in Afrika. Dort haben wir auch Hundetraining gegeben. Und da war auch das Spannende, dass die Probleme, die dort die Halter mit ihren Hunden hatten, waren dieselben, die wir hier hatten. Also es war auch da kein Unterschied erkennbar. Ich glaube, auch kontinental würden wir das wirklich auf allen Kontinenten machen. Also Hundetraining uns anschauen oder Training geben, glaube ich nicht, dass wir irgendwo was Neues entdecken würden.
So, und jetzt nutzen wir beide das und suchen hier einen Sponsor und dann ja. Machen wir das.
Ich hatte das auch schon mal. Ich hatte das immer wieder echt überlegt, so wirklich alle Kontinente mal zu sagen, einen Monat wirklich da irgendwo in die Hundeszene und da mit Trainern und Trainerinnen und wirklich dann aktiv selber zu trainieren mit Menschen, um wirklich festzustellen, ist das so, was ich jetzt da erfahren habe? Also das sind jetzt nur, wie gesagt, Europa und Afrika, ne? Aber ich würde mich wundern, also wirklich wundern, wenn wir irgendetwas völlig kontinental Neues entdecken würden, was Hunde dort nur zeigen würden.
Finde ich eine richtig spannende Frage oder einen richtig spannenden Ansatz. So weit bin ich in meinem Kopf noch nie gegangen, muss ich gestehen.
Ja, irgendwann passiert das. Ab bestimmten Momenten in der Entwicklung stellen sich mir ja plötzlich Fragen, die ich früher gar nicht hatte. Also die hatte ich ja gar nicht, weil ich mit anderen Sachen noch beschäftigt war. Das ist ja auch sowas wie zum Beispiel die Körpersprache der Hunde. Auch hier vermute ich mal, dass wir über die ganze Welt verteilt vielleicht sowas wie Dialekte noch sehen. Mhm. Aber ich glaube, dass ein Drohverhalten, ob Europa, Afrika, Asien, Amerika, Australien, ich glaube, wir werden das überall ähnlich sehen. Das sind aber auch so Sachen, sollte es Unterschiede geben, wäre es ja spannend, weil es natürlich dann den Umgang und das Training massiv verändern müsste. Und deswegen sind das so spannende Fragen. Und die Antworten, natürlich hätte ich die gerne. Ich habe immer noch 1000 Fragen, ich finde noch keine richtigen Antworten, aber so, es bleibt spannend.
Ich find's halt, also ich bin da nah bei dir, ich habe auch so 1000 Fragen und das sind so Fragen, die du, glaube ich, nur durchs Erleben und durchs Machen und durchs Beobachten dir irgendwie dann beantworten kannst. Es gibt halt keine Lektüre, wo man diese Art Fragen dann nachlesen kann.
Ja, es gibt schon, also durch die Studien und Fachliteratur und jetzt Expertin schon, aber genau, es gibt noch offene Fragen. Zum Beispiel, vielleicht hast du ja die Antwort, weil du ja auch in einem Bereich arbeitest oder tätig bist, Agility, wo es um Bewegung geht. Also, ne? Und da ist es ja klar, zentral, dass halt die Hunde gesund sein sollten, weil es ja dazu Belastungen in einer Spitzenform kommt und im Bereich des Turniers, glaube ich, sowieso. Warum gehen Hunde Pass? Der Passgang. Es gibt da verschiedene Erklärungen, ne? Mhm. Es gibt ja da verschiedene Erklärungen. Aber die Erklärung gibt es halt nicht.
Mhm. Ist mega spannend. Also lass mich kurz einhaken. Ich glaube, dass die Belastung im Training noch viel, viel höher ist als im Turnier. Okay. Und wir können hier auch mal so mit so einem Mythos aufräumen. Jede Art von Hundesport ist eine Belastung. Also, ne, wenn ich irgendwie höre, so, nee, das hier ist ohne Belastung. Nein. Trennt euch mal davon. Das ist eine Belastung. Und genau deshalb liegt es in der Verantwortung des Halters, den Hund bestmöglich auf diese Mehrbelastung zu seinem ganz normalen Bewegungsablauf vorzubereiten und die muskulär so aufzubauen, dass da nichts passieren kann. Richtig spannende Frage. Passt natürlich im Agility. Riesenthema. Gerade wenn wir an den Steg gehen und uns über die Running Contact unterhalten. Richtig fachlich hier jetzt das Ganze. Wird natürlich immer eine Separation der Hinterhand sehen. Ne? Zum einen logischerweise aus der Erklärung, wenn meine Füße parallel voneinander sind, ist die Wahrscheinlichkeit mal zwei, dass der Hund die Zone trifft. Aber ist natürlich auch viel effektiver. Und trotzdem haben wir Hunde, die einfach von sich aus den Gang im Pass anbieten. Und du fängst an, da rumzutricksen. Und natürlich kannst du sie über Störverhalten in ihrer Bewegung, über Regulatoren dann dazu bringen, dass sie in eine Separation gehen. Aber es ist ja dann außerhalb der Natürlichkeit. Und der Hund hat es ja von sich aus nicht angeboten. Finde ich eine richtig spannende Frage, weil das so ein Thema ist, wo wir uns schon lange und viel mit beschäftigen und wir heute echt an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir geben dem Hund einmal die Chance, dass wir ihm zeigen, guck mal, du könntest aus dem Passgang rausgehen, falls er selber diese Idee für sich nie entwickeln kann. Und wenn er die Idee dann aber wieder verwirft und sagt, ey, okay, habe ich einmal jetzt verstanden, könnte ich machen, ist für mich aber keine Option. Dann belassen wir es heute dabei, weil wir sagen, ey, der Hund ist der Experte für seinen Körper und er wird schon für sich den Grund wissen, warum er da im Pass läuft und nicht in der Separation. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Frage.
Ja, finde ich aber einen guten Ansatz, zu sagen, wir geben einmal Hilfestellung und wenn der Hund aber der Meinung ist, die andere Bewegungsart ist für ihn angenehmer, das dabei zu belassen und nicht wirklich zwanghaft zu sagen, nein, er muss aber so laufen, sonst funktioniert das nicht. Weil ich glaube auch, dass sehr oft auch im Training die Hunde schon wissen, was denen gut tut oder was denen nicht gut tut. Und natürlich Strategien haben, die aber leider, und das ist das Problem Zusammenleben, die wir leider nicht manchmal akzeptieren können, weil das Zusammenleben und die Gesellschaft halt nicht möchte. Also Thema Jagdverhalten, ne? Da wissen wir beide, das ist die. Ich sehe wenige Hunde, die, wenn die hinterm Hasen herrennen, da weiß ich jetzt nicht starke Depressionen dabei entwickeln, sondern eher das Gegenteil, also hoch erregt, schreien da ihre Freude manchmal raus, ne? Und das ist für uns natürlich ein Thema, was wir, wenn wir es nicht jetzt wirklich brauchen als Jägerinnen und Jäger, und ich habe mal auch Kunden gehabt, die Jäger waren oder Jägerinnen, aber der große Teil ist es halt nicht und der will das ja auch nicht. Ne? Ja. Deswegen finde ich es gut, also dass ihr auch da sagt, dass wir jetzt nicht wirklich auf Zwang da die Hunde versuchen umzutrainieren oder umzuprogrammieren, sondern dem Hund auch die Option lassen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gerade genau den Punkt gemacht, so wir trennen halt zwischen Sport und Alltag. Im Alltag gibt es Dinge, die der Hund leider machen muss, weil er in unserer menschlichen Gesellschaft lebt und es nicht anders möglich ist. Aber Sport ist immer nur das i-Tüpfelchen. Da muss der gar nichts. Da darf der was machen. Ja, und wenn der da keinen Bock drauf hat oder das nicht so machen möchte, wie ich das gerne möchte, dann ist das schade für mich. Aber dann habe ich da eine Grenze zu respektieren. Ist ja mein Sport. Kein Hund steht morgens auf und sagt, boah, geil. Ey, lass mal heute zum Agi, lass mal heute zum Flyball. Ey, was für ein geiler Tag so. Nee, dafür müssen wir uns freimachen. Die machen das für uns. Und das ist cool, das ist gut. Ich mache auch vieles für meine Hunde. Aber wenn meine Hunde zum Beispiel mal am Tag keinen Bock auf Training haben oder keinen Bock auf irgendwas, was ich da gerne von ihnen sehen möchte oder sie es sogar körperlich gar nicht können, ey, dann ist eine Grenze, die haben wir zu respektieren und fertig.
Ja, was du jetzt sagst, ne, dass wir beide das als Selbstverständlichkeit sehen, eben das zu tun, ist aber leider aus Erfahrung und wenn man jetzt in die sozialen Medien guckt, ja nicht immer so. Natürlich, da sehen wir nicht immer den Weg manchmal, sondern nur das Ergebnis. Ne? Und da nochmal zu dem Thema, hier haben sich die Probleme geändert oder sowas. Ich glaube natürlich schon durch die sozialen Medien und durch dieses, man sieht immer nur den perfekten Hund und den tollen Hund, dass natürlich hier so ein Anspruch entsteht manchmal, an sich selber vielleicht auch zu sagen, Moment mal, mein Hund tut das aber nicht. Also wenn man jetzt unseren Australian Shepherd Charlie, den Vierjährigen, sich anguckt, ne, der kann vielleicht viele Sachen, kann der einfach nicht, weil wir die aber nicht brauchen. Und ich werde mich hüten natürlich, die zum Thema zu machen. Und andere Sachen, die könnte der vielleicht, aber da bin ich dann ehrlich, da bin ich dann zu faul. Also bin ich einfach zu faul, das dem beizubringen. Und das, was der beherrscht, also was der kann, reicht mir. Ne? Also zum Zusammenleben mit uns reicht mir das eigentlich. Aber da ist, glaube ich, schon die Gefahr. Und auch im Sport, glaube ich, schon. Ne? Also gerade, wenn es dann nachher in die Turniere geht, wenn es dann um Platzierung geht, dass hier vielleicht schon einige den Bogen überspannen. Und dann so Menschen wie du vielleicht, da nötig sind, die auch mal sagen, stopp. Also es geht hier nicht um die Pokale, es geht trotzdem immer noch um den Hund.
Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich mal an der Stelle ganz ehrlich sind, so glaube ich, geht es nicht um die Pokale, sondern um die Außenwirkung. Und der Pokal ist dann vielleicht das, der es repräsentiert. Aber ich glaube, am Ende geht es nicht darum, ob ich diesen Pokal bekomme oder nicht, sondern wie ich da wahrgenommen werde mit meinem Hund in diesem Moment. Und ich verstehe das schon, ne? Ich scheitere auch nicht gerne, wenn andere zugucken. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon trennen, so von diesem Scheitern, sondern ey, es hat jetzt heute einfach nicht funktioniert. Ja, und jetzt? Ey, wir fahren gleich nach Hause und alles ist gut. Können wir trotzdem in den Wald gehen, können wir eine Runde spazieren gehen, können eine Runde ans Meer baden. Who cares so? Das interessiert gleich keinen mehr. Und wir müssen ja auch mal ehrlich sein, in dem Moment, wo wir diese Sportbubble verlassen, ja, wenn ich jetzt hier zu meinen Nachbarn gehe und dem, oder ne, das ist witzig, bin ich vor 4 Jahren hergezogen auf diesen Hof, das ist sehr, sehr ländlich, dann stellst du dich in der Nachbarschaft vor, dann fragen die natürlich, was machst du beruflich? Ja, ich bin Agility-Trainer. Ja, das kannte hier keiner.
Seltsam. Die haben es vielleicht unbewusst gemacht, nur nicht mit den Geräten, die ihr hattet.
Genau, aber ne, deswegen so, es ist eine Bubble. Und keiner außerhalb dieser Bubble erfährt dein Scheitern. Also außer du postest es. Und dann sind wir an dem Punkt, wo du bist. Natürlich postet keiner das, oder die wenigsten. Ich erlebe heute schon ein kleines Umdenken. Das finde ich ganz cool. Es werden auch mal Misserfolge gezeigt. Dann wird sogar erklärt, woran es liegt und was man hätte als Mensch anders machen können, damit der Hund eine Chance gehabt hätte, es in unserer Welt richtig zu machen. Für den Hund ist ja eh Banane, ob es richtig oder falsch ist. Wenn du cool mit ihm umgehst und eine gute Fehlerkultur hat. Aber dann sind wir natürlich genau da. Es werden zu 95-99% die coolen Sachen gezeigt. Und dann kann ich mich da natürlich blenden lassen und denk so, ey, Mist, das ist bei mir irgendwie viel, viel seltener so als bei anderen oder nie. Und dann kann da, glaube ich, schon eine große Diskrepanz entstehen.
Aber da können wir jetzt auch eine Scheibe von den Hunden abschneiden. Also steht Thema Scheitern. Also wenn die scheitern, das Einzige, was die machen, ist halt, die stellen fest, das funktioniert nicht und überlegen, wie man es anders macht und nicht 6 Tage grübeln die nach und machen sich dann einen Riesenkopf. Also das ist wirklich, wie gesagt, wir betreiben ja dieses Agility zum Beispiel jetzt im Rahmen der Beschäftigung. Aber da ist es natürlich weit entfernt, wahrscheinlich von dem, was du mit deinen Hunden machst oder was du auf Seminaren vermittelst. Ich vermute mal, weil wir es halt nicht turniermäßig anbieten. Aber da geht es ja wirklich nur um Spaß haben. Und da sieht man das dann auch, ne, dass die Leute manchmal schon etwas übermotiviert sind. Und dann muss man die schon ausbremsen und sagen, jetzt mal ganz ruhig, ne, wir gehen ja jetzt nicht auf Turniere. Und auch wenn wir Menschen haben, die sich melden und sagen, ich möchte gerne, weiß nicht, die deutsche Meisterschaft gewinnen, dann sagen wir, da sind wir falsch. Also das sind... Da wissen wir, wo wir, was wir nicht können. Und das, glaube ich, wäre auch für mich sehr anstrengend.
Ja, lass uns da, wenn du magst, so ein zweites Vorurteil mal aufgreifen. Dieses, bei uns geht es nur um Spaß. In meiner Welt geht es hoffentlich jedem, wenn er das mit seinem Hund macht, nur um den Spaß. Und wenn ich zu dem Spaß zufällig Erfolge erzielen kann, weil es gerade passt, super. Ich würde mir so sehr wünschen, dass niemand das mit der Motivation Erfolg oder Gewinn macht und ab und zu mal Spaß hat. Ne, du hast recht, ich gebe dir den Punkt, aber ne, deswegen so, ich würde es cool finden, wenn wir das umdrehen und man diese Sätze gar nicht mehr hören würde. So, ja, ich mache das nur aus Spaß. Und ich sage auf meinen Seminaren immer, ey, hoffentlich machen wir das hier alle nur aus Spaß. Das ist eure Freizeit. Wenn hier irgendeiner ist, der gerade keinen Spaß hat, dann habt ihr das falsche Hobby. Und das heißt nicht, dass man die ganze Zeit gute Laune haben muss oder so. Ne? Man darf auch mal kurz frustriert sein, traurig sein. Das ist man in jedem Hobby, wenn man nicht das hinkriegt, was man gerne hinkriegen würde oder so. Aber dieser große Kontext sollte schon morgens beim Aufstehen sein, sich drauf freuen, dahin fahren, Spaß haben, gute Energie, gute, so, ne? Ja.
Das versuche ich auch den Leuten so abseits von jetzt Beschäftigung, da bin ich jetzt nicht so der Experte, das sage ich auch öffentlich, ne? Also ich glaube auch hier, wenn man jetzt guckt, wie ich Charlie beschäftige, dass dann viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen, nein, da musst du noch das machen und das und der ist ja ein Shepherd und so. Aber wie gesagt, für mich reicht das und für ihn auch. Der zeigt ja keine Auffälligkeiten. Aber wenn meine Frau jetzt natürlich mit dem was macht, da sehe ich schon, ne, dass der da ganz anders ist und so. Aber auch im Training versuchen wir natürlich den Menschen zu sagen, pass auf, das muss trotzdem Spaß machen. Also weil der Hund merkt natürlich, ne, wenn du hier zu verbissen bist, das kriegt er schon mit und dann hat er auch vielleicht schon eine Hemmung, zu kooperieren. Und diesen Spaßfaktor natürlich müssen wir den reinbringen. Mal mehr, mal weniger. Also das liegt ja auch manchmal an den Menschen, ne? Dass man da schon mal, man darf auch beim Training lachen übrigens, das ist auch, was viele dann sich wundern, warum wird hier gelacht und sowas, ne? Ja, weil es halt Spaß machen darf und muss, also es muss ja genau, und dieses, was wir bei Hunden sehen, das ist ein großer Motivator. Ja. Also wenn ein Hund Spaß hat, brauche ich den theoretisch nicht belohnt, ne? Weil er macht es ja von sich, also das Thema Spielverhalten, dass manchmal ein Spiel zwischen Mensch und Hund nicht funktioniert, weil man, wenn man sich den menschlichen Partner anguckt, wie Partner, sieht man, der hat gar keinen Spaß. Also der wirkt hier sehr angestrengt.
Ja.
Ist auch sowas.
Also wir haben häufig so den Punkt, so ich sage immer, ey, belohnen heißt nicht ein Futterbrocken irgendwie ins Maul stopfen und dann glauben, dass ich den Hund belohnt habe. Oder einen Ball schmeißen, umdrehen und schon mit dem Trainer reden. Das ist kein Belohnen.
Nee, die Hunde merken das. Mhm. Also die merken ja wirklich, ist das eine echte Form der Belohnung? Also natürlich, ein verfressener Hund wird ein Futterbrocken jetzt nicht abgeneigt
wieder ausspucken, aber.
Genau. Aber was du sagst, halt diese soziale Komponente, die sehe ich auch, die fehlt sehr oft. Also dieses, den Hund so als Automaten auch verstehen oder als Maschine, ich stecke da was rein, dann kommt da was raus. Da sehe ich dann auch schon Gefahren immer, ne? Natürlich haben wir aber auch Kunden, die zum Beispiel kommen ins Training und der zweite Satz ist, nachdem sie erzählt haben, worum es geht, dass sie aber kein Futter zur Belohnung einsetzen werden. Das ist natürlich spannend für uns Trainerinnen und Trainer, wo ich so denke, okay, ich habe noch nichts gesagt diesbezüglich, aber es wird sofort klare Spielregel festgelegt. Also mit Futter mache ich hier schon mal gar nichts, ne? Witzig, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Also wie das in Agility so ist. Gibt es da auch sowas, dass Leute kommen und sagen, also so in der die Belohnung, die und die Form mache ich aber nicht. Das können sie schon mal abhaken.
Nee, du hast eher das Problem, dass du Hunde in Erregungslagen hast, die gar kein Futter mehr nehmen. Wo du dann eher mal daran arbeiten musst, so, ey, guck mal, wir müssen die mal irgendwie ein bisschen runterbringen. So, ne, der kann noch nicht mal mehr Futter annehmen. Und das ist dann nicht cool, weil der hier so motiviert ist, sondern sein Stresslevel ist hier jenseits von Gut und Böse. Da müssen wir mal kurz hingucken, dass wir das, ne, wir lassen das schnell, wir lassen das alles cool. Aber bitte so, dass er zumindest in seiner Natürlichkeit bleiben kann. Aber ist dieser Punkt, so den du sagst, diese Vorerwartung, mit denen man reingeht und schon mal sagt, so, ja, aber das und das mache ich nicht so. Ja, okay, Break, hat auch keiner gesagt, so lass erstmal drüber reden und dann gucken wir, was du machst oder nicht. Schon spannend.
Ja, das entsteht ja oft, weil ich bin ja Partner von Martin im Netzwerk. Die Leute sehen im Fernsehen irgendetwas, da wird dann mal mit Futter gearbeitet und denken die, okay, alle arbeiten hier mit Futter. Ich möchte das überhaupt nicht. Ne? Und das ist auch sowas. Nee, so individuell die Hunde sind, so individuell muss das Training ja auch sein. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Hund habe, wo ich sehe, dass der Futter jetzt nicht als hohe Motivation empfindet, würde ich jetzt nicht auch spontan direkt damit anfangen. Aber ich würde es ja nicht ausschließen, kategorisch. Das ist schon auch dieses, mit der Hundeszene kategorisch Sachen auszuschließen. Natürlich gibt es Sachen, die sind falsch. Also der Kettenwürger, das Stromhalsband ist falsch. Ja. Da gibt es keinen Grund, das einzusetzen. Ne? Das gibt es. Aber jetzt gerade im Bereich der Erziehung, des Trainings, ähnlich wie bei Kindern, gibt es ja natürlich verschiedene Wege, aber es muss ja immer auch zu denjenigen passen, ne? zu denen, die uns kommen. Und wie gesagt, darum geht es ja nachher letztendlich. Also wen habe ich da vor mir? Was für einen Typen? Und dann kommt noch der schwere Teil, das andere Ende der Leine. Das ist etwas der schwere Teil manchmal. Das ist das, was auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen mir erzählen oder die Auszubildenden, die ich habe. Also das Wissen nachher um das Thema Hund, das ist theoretisch Fleißarbeit, ne? Das ist wirklich durch auch machen. Aber das zu vermitteln, also da scheitern viele. Ich habe viele Kolleginnen kennengelernt, die sind fachlich topfit. Mhm. Aber die kannst du nicht an Menschen lassen. Das finde ich so schade. Und das ist echt so, wo ich denke, das ist eigentlich so der zentrale Faktor des Hundetrainers oder Trainerin oder wie auch immer man das bezeichnet. Ne? Ja. Das wirst du aber wahrscheinlich auch in der Agility-Szene haben.
Ja, voll, bin ich voll bei dir, ne? Und wir haben ein paar Mal jetzt auch hier schon das Thema gehabt, so, was im Jahr 2024 oder auch 23, 22, was es eigentlich heißt, Hundetrainer zu sein, ne? Also rein Fachwissen über Hund reicht schon lange nicht mehr aus. Das kriegst du for free im Internet, das kann sich jeder selber anlesen. Dann hat er genau dasselbe erstmal im Kopf, was du hast. Jetzt kommt die große Unterscheidung. Du hast von irgendwie 5000 Mensch-Hund-Teams gesagt, das kannst du natürlich nirgendwo nachlesen. Und auch, und das ist bei mir, wenn ich, ne, da aus meiner eigenen Geschichte erzähle, so dieses ganze Scheitern mit den Ideen, die man hatte und dann ad hoc irgendwie sich was Neues überlegen muss, weil, ne, da ist jetzt ja jemand, der braucht Hilfe. Das ist ja nachher, was es dann ausmacht und was einen so handlungsfähig sein lässt in den Momenten, wo dann der Kunde nicht mehr handlungsfähig ist.
Ja, das habe ich auch damals bei Beginn der Selbstständigkeit. Ich musste mich ja dann anmelden bei dem Finanzamt und bei Versicherungen und da war das sehr oft. Dann habe ich denen erzählt, ja, ich bin, weiß nicht, Hundeverhaltensberater und wie auch immer, weil ich den Begriff Hundetrainer halt falsch finde für das, was ich tue, weil ich trainiere nicht mit den Hunden. Dann haben die aber immer geguckt, die haben das nicht verstanden. Dann habe ich versucht, zu denen zu erklären. Und dann haben die in ihrem Computer da geguckt, aber die haben diese Kategorie natürlich nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, was schreiben Sie, Hundetrainer? Und dann, ach ja, das haben wir hier, ne? Und das ist auch so schade, so dieses, es suggeriert halt was Falsches, aber es ist immer noch in den Köpfen, wenn ich sage Hundetrainer, dass die meisten Menschen schon wissen, was wir tun. Aber natürlich auch die Gefahr ist, dass Menschen denken, wir lösen die Probleme für euch. Natürlich kann ich den Hund leinführig machen. Das bringt der Kunde nur nichts. Ja. Das wird denen nichts bringen. Und Das muss halt auch klar sein. Und das, was du halt sagst, ne, das ist halt dieses, du bist theoretisch Menschentrainer. Und da kann ich heute noch auf meinen anderen Job, den ich mal hatte, ich war 12 Jahre Soldat davor, da habe ich ja täglich mit Menschen zu tun gehabt und da ging es ganz viel um Motivation, weil ich noch in der Zeit, als eine Wehrpflichtarmee existierte, da war. Und da musstest du per Gesetz erwachsenen Männern damals erzählen, passt mal auf, draußen ist Regen, Matsch, total kalt, ihr packt jetzt mal ganz viel Gepäck ein und dann gehen wir da raus eine Woche. Also da habe ich dann auch nochmal gelernt, wie man Menschen motiviert, aber auf positive Art, weil da habe ich auch an mir selber natürlich damals festgestellt, dass man auch demotiviert werden kann. Und das davon zehre ich heute noch. Also genau dieses, ne, wie kriege ich die Menschen ins Boot, dass die verstehen, pass auf, wir arbeiten hier zusammen, wir arbeiten hier nicht gegeneinander und ich möchte dich nicht nerven. Und die Aufgaben sind anstrengend, das weiß ich. Aber dann, ich versuche dir zu helfen. Ne? Also es geht hier um das Wohl deines Hundes.
Spannend, was du sagst. Ich war vorher Lehrer und habe als innewohnender Mitarbeiter davor in einer Obhutnahme gewohnt. Also auch zwei Jobs, wo niemand in der Regel freiwillig ist. Also Schüler kommen selten freiwillig, schon gar nicht in der Hauptschule. Und in der Obhutnahme kommt man in der Regel auch nicht freiwillig. Und das ist spannend, was du sagst, weil es ging immer darum, Menschen zu motivieren, die eigentlich in ihrer jetzigen Situation keine Motivation für das haben, was sie gerade tun sollen, weil sie zwangsmäßig an dem Ort sind, wo sie gerade sind.
Das haben wir ja theoretisch auch. Also wenn die Kunden zu uns ins Training kommen, Einzeltraining, ist theoretisch, wird der Hund zwangstherapiert. Ja. Also ich hatte noch nie einen Hund, der vorne am Tor stand, alleine, und gesagt hat, Marc, übrigens, ich habe ein Problem mit Jagen, also meine Menschen haben damit ein Problem, kannst du mir helfen? Also ich sehe, hier gibt's eine Problematik in unserer Gruppe, ich bräuchte jetzt dann doch mal professionelle Hilfe, sondern es kommen immer die Menschen mit dem Hund oder mit den Hunden. Ne? Und das ist auch so ein Aspekt, den man beachten muss, dass die Hunde eben größtenteils eben nicht aktiv ja entscheiden, was da passiert und dann manchmal ja auch gegen ihre Bedürfnisse sich verhalten müssen. Und da sehe ich ja dann auch die große ethische Verantwortung, die wir Trainerinnen und Trainer haben, eben immer zu schauen, was du auch sagtest, jetzt gerade in Agility, ich biete da was an, ich gucke, aber ich akzeptiere auch eine Grenze zum Wohle des Hundes. Also wenn der Hund sagt, hier bin ich begrenzt, es geht nicht. Das ist, wie gesagt, keine Maschine, das ist kein Stück Lehm, den man unendlich verformen kann, sondern ich kann mit dem, was da vorhanden ist, ne, kann ich dann theoretisch an Vorzeichen arbeiten und dann war es das.
Spannend. Wie oft musst du eine Grenze gegenüber den Kunden kommunizieren, also die Grenze des Hundes kommunizieren, sagen so, ey, guck mal, der ist schon so viele Schritte für dich gegangen, jetzt müssen wir den auch mal so sein lassen, wie er ist.
Also gefühlt kann das bei 1/4 der Hunde sein, die wir im Training haben, weil die wirklich an einen Punkt kommen, wo dann Schluss ist. Also wo wirklich nichts mehr geht. Und das liegt dann nicht an der Trainingsmethode, das liegt auch nicht an den Menschen, dass die nicht motiviert sind und das nicht konsequent umsetzen, sondern hier ist Schluss. Also im Bereich der Angst zum Beispiel kann es öfter passieren bei echten Ängsten. Und gerade dann, wenn wir im Bereich des Traumas auch gehen, was per Definition theoretisch nicht mehr veränderbar ist, dass hier wir an Punkte kommen, wo dann echt Schluss ist. Also wo dann echt Ende ist. Und dann ist halt die Aufgabe zu schauen, wie kriegen wir jetzt den Alltag drumherum gebaut. Also dass der Hund noch weiter mit den Menschen leben kann und dass die das handeln irgendwie. Ja, das haben wir schon. Bei Jagen ist es immer, wenn ein Hund jagt wie Sau, ist ganz klar, der bleibt ein Jäger. Also egal, was wir trainieren, der wird jetzt nicht sagen, ach, Entschuldigung, die letzten 2 Jahre, das wäre ja völliger Schwachsinn, dass ich da hinter Hasen herlaufe, habe ich mich ja wohl geirrt. Sondern auch hier, ne, wir kriegen ja immer nur hin, dass die Wahrscheinlichkeiten sinken, dass es besser erkennbar wird und handelbar. Also ich habe mal mit einer Podenco-Mischlingshündin zusammengelebt und Pina, die hat auch gejagt wie verrückt. Ne? Und da war das ja genau, da haben wir es selber dann erfahren, dass selbst nach 4 Jahren, wo es echt gut lief mit ihr, es aber Momente gab, wo klar war, heute bleibt die an der Leine oder hier auf dem Stück Feld, wird die aber nicht weit entfernen sich. Und das ist so dieses, was die Leute dann, wenn sie es verstehen, auch akzeptieren können. Aber sie müssen Plan B bekommen. Also wir sind oft die 3., 4. Hundeschule. Ne? Da ist dann viel ausprobiert worden, gemacht worden. Und manchmal liegt es eben daran, weil echt Schluss ist. Also hier geht es nicht mehr weiter. Die Leute suchen aber immer weiter in der Hoffnung, da kommt jetzt jemand, der hat noch einen Trick oder der hat ein Mittel und dann ist das weg. Und dann müssen wir leider den Hundemenschen auch sagen, das gibt es nicht. Weil wenn es das geben würde, würden wir es ja jetzt machen. Also ich bin nicht interessiert daran, dass die Leute sehr lange bei mir im Training sind. Ja, ich lebe davon. Aber ich bin eigentlich so, dass ich hoffe, so schnell wie möglich haben wir wieder ein entspanntes Zusammenleben, weil ich natürlich die Hunde sehe und weiß, wenn es wieder einigermaßen rund läuft, sind die auch wieder entspannter und ne, dass die Lebensqualität steigt. Und deswegen sage ich denen auch, wenn es jetzt eine Tablette gäbe, da glauben sie doch nicht, ich stehe hier auf der Wiese bei Wind und Wetter. Ich würde doch nur noch Tabletten im Internet verkaufen.
Wo die gibt es aber überraschend. In Norddeutschland, wo Wind und Regen echt was anderes ist.
Ja, ist manchmal schon hier eine andere Qualität. Ne? Aber nochmal, es gibt Hilfsmittel, ja, der Name sagt das, die helfen vielleicht, aber sie lösen selten wirklich ein Problem. Also es hat dann schon viel mit den Menschen zu tun. Ne? Und da, wie gesagt, ist die Motivation entscheidend. Und was ich halt gelernt habe damals, wie gesagt, bei der Bundeswehr und jetzt auch natürlich während der Ausbildung bei Martin und seit 17 Jahren, wenn die Menschen verstehen, was die Ursache ist und dann auch ein Ziel verstehen, also die Ursache verstehen und daran, was macht der Hund da und warum tut er das, dass der das eben nicht macht, weil er die nerven möchte oder so, und man dann dieses gemeinsame Ziel hat, dann sind die eher motiviert, um zu sagen, ah, okay, darum geht es. Und dann, wenn ich es verstehe, dann kann ich es eventuell umsetzen. Und das ist halt diese Kunst, ne, die man dann, entweder hat man gute Lehrer, die einen an die Hand nehmen und das so ein bisschen zeigen, aber es ist wirklich machen, machen, machen. Ne?
Wofür würdest du sagen, stehst du heute als Hundetrainer? Was so dein Steckenpferd?
Also momentan, seit einigen Jahren, ist das Aggressionsverhalten bei Hunden. Das ist durch Zufall entstanden. Wir waren damals die erste Hundeschule nach Martin Rütter in Deutschland, mit einer der ersten und gerade hier in Norddeutschland. Und aufgrund dessen, was Martin da im Fernsehen gemacht hat, kamen natürlich sehr viele Menschen auch mit aggressiven Hunden, sodass ich mich sehr schnell damit auch beschäftigen musste und dann aber festgestellt habe, das ist total spannend. Das ist ein total spannendes Thema, wie vielschichtig das ist. Und dass natürlich hier, wenn nachher ein Training effektiv ist, dass die Hunde auch echt dann wieder weniger gestresst sind und auch die Lebensqualität unheimlich steigt. Ja, also deswegen ist das so über die Jahre entstanden, immer mehr. So, das ist so mein Steckenpferd momentan. Also Aggressionsverhalten, egal in welcher Form. Also zum Thema Angst mache ich zwar, ist aber etwas, was ich eher ungerne mache. Also einmal, weil es ist eine Thematik, die, wo ich, also wenn die Hunde wirklich Ängste haben, das triggert mich dann selber, weil ich sehe, ach du Schande, die leiden richtig. Mhm. Und ich weiß manchmal ja dann, wie lang der Weg ist und wie anstrengend. Und das leider, und hier zeigt das die Erfahrung, das werden viele Kolleginnen und Kollegen wissen, dass gerade im Angstbereich über die Hälfte der Kunden das Training nicht fortsetzen wird. Die springen irgendwann ab, melden sich nicht mehr, kommen nicht mehr, weil die echt nicht durchhalten, weil das echt anstrengend ist. Oder halt der Fall, die Akzeptanz, ne? Also zu merken, also mit euch wird das funktionieren, aber der wird mit fremden Menschen nicht mehr kompatibel. Das könnt ihr abhaken, das könnt ihr auf den Kopf stellen. Ihr müsst das akzeptieren. Dann aber immer dieses Jahr, aber warum und dieses, deswegen, also, aber Aggression ist momentan eher mein Steckenpferd, ja.
Spannend, bin ich voll bei dir, was du sagst zum Thema Angst. Finde ich witzig und genau wie du sagst, mit allen, mit denen ich hier reden durfte, die dann als Hundetrainer, ne, so in dem Rahmen tätig sind, die würden das genau so auch sagen.
Ja, es ist echt so, also zum Glück, wenige Hunde leiden unter echten Ängsten.
Ja.
Das ist, auch Studien zeigen das, man sagt so vielleicht 5% der Hundepopulation haben wirklich massiv damit zu tun. Aber es ist, wenn ein Hund dann Angst hat, ist es halt für ihn richtig heftig. Und da ist wirklich jeder Prozentpunkt Lebensqualität Besserung ein 10.000-faches für den Hund. Also man sieht das dann nachher. Ne? Also wenn die Therapie oder das Training so die ersten Fortschritte erkennbar sind, da siehst du am Hund, dass der echt durchatmet plötzlich und sagt, puh, danke schön nochmal. Ne? Also jetzt nicht die Dankbarkeit da erwarten, aber man sieht dann wirklich, dass der endlich mal, was weiß ich, plötzlich andere Sachen wahrnimmt, also seine Umgebung mal wahrnehmen kann, was der vorher überhaupt nicht machen konnte. Ne? Und das sind so dann die schönen Momente. Also da freue ich mich dann auch für den Hund und für die Leute, dass die das echt durchgehalten haben. Aber wie gesagt, selber gerne trainiere ich das aber nicht, weil es eben auch so sehr kleinschrittig ist, mit vielen Wiederholungen und sowas teilweise. Und das ist natürlich gegen meine Persönlichkeit leider, da muss ich ja ehrlich sein. Ich bin da selber, was Impulskontrolle und so betrifft, ist das auch genau mein Thema. Selbstbeherrschung und so, da muss ich echt manchmal hart dran arbeiten. Abseits von Hunden eh. Also im Stau stehen und so, da gut, dass ich manchmal allein im Auto bin. Im Supermarkt, auch an der Kasse, muss ich echt manchmal gucken, dass dann keine spitzen Gegenstände in der Nähe liegen. Wenn ich da sehe, was da passiert. Ne? Deswegen ist das manchmal, manche Trainingsformen für mich nicht optimal.
Stark. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen.
Ja, es ist ja auch wirklich so.
Ja, voll, voll. Lass uns, wenn du magst, ein bisschen zurückspulen. Wie kommt man auf die Idee, wenn man bei der Bundeswehr ist, Hundetrainer zu werden?
Indem man irgendwann den Wunsch nach einem eigenen Hund sich erfüllen kann, weil es möglich war. Und dann, so wie teilweise meine Kunden heute, völlig blauäugig an die Geschichte rangeht. Also man hat relativ wenig Ahnung von Hunden. Also ich wusste, was ist ein Hund, wie ein Hund aussieht. Aber ich habe mich wirklich kaum damit beschäftigt. Hatte dann so eine Idee von Hund und so das Äußere, weil ich so Molosser-affin bin. Damals aber dann auch schon wusste, ja, aufgrund der Lebenssituation, ein echter Molosser, also von Bull Mastiff und sowas, und das wird nicht funktionieren. Also nimmst du dir etwas in gar kleinen Variante und hab mir dann als ersten Hund einen Mops geholt. Heutzutage, aufpassen, ne, ist das mit dem heutigen Wissen, hätte ich gesagt, niemals. Niemals hätte ich einen Hund erzeugen lassen für mich, der eine Qualzucht ist. Das ist aber auch jetzt schon fast 30 Jahre, glaube ich, her. Deswegen, aber er erfüllte auch wirklich alle Kriterien. Der war von Geburt an krank, hatte eine Herzproblematik, die Atemwege, also wir mussten den operieren lassen, weil der wirklich keine Luft bekommen hat. Im Sommer ist der einfach stumpf umgefallen, weil dann die Atemwege angeschwollen sind und das volle Programm, die Augen und, also wie gesagt, tut mir auch leid für Onno, ne? Aber wie gesagt, damals angeschafft. Und dann dachte ich, ach, so ein bisschen Ahnung von Onno hast du, Hundeschule kannst du dir ja sparen. Das war dann nicht
starker
so clever.
Starker Gedanke.
Genau, das kenne ich ja, ne? Also so Pfennigfuchser. Ja, und dann habe ich halt Sachen getan, die nicht so optimal waren. Dann entwickelten sich Problematiken, dann habe ich Hilfe gesucht, bin aber an die falschen Leute manchmal geraten und habe dann, ohne das Wissen, dass das, was die jetzt sagen, vielleicht nicht ganz optimal ist oder auch nicht mehr zeitgemäß, habe ich Sachen getan. Und dann potenzierte sich das und ich hatte nachher wirklich Probleme mit diesem Hund. Und dann durch Zufall habe ich Martin Rütter im Fernsehen gesehen, damals noch eine Couch für alle Fälle. Wer das nicht kennt, das kriegt man irgendwo noch auf DVD. Wer das nicht weiß, für die jüngeren Leute, das ist so ein Speichermedium, sieht so ein rundes Ding, das kann man in so ein Gerät reinschieben. Ne? Und dann sieht man da Video, also, ja, aber damals im Fernsehen lief das, also war die erste Doku-Soap auch, damals die Bettina Böttinger hat das hergestellt. Das lief aber nachts und ich hatte immer im Regionalfernsehen, ich komme ja wie gesagt aus dem Ruhrgebiet, im WDR lief immer Zimmerfrei. Ich weiß nicht, ob dir das was
ja,
sagt.
Ja, klar.
Genau, mit Götz Alsmann und Bettina. Und da, das guckte ich, das fand ich gut, das habe ich mir angeguckt. Und dann lief, das lief immer, glaube ich, um 11 Uhr abends oder so. Und davor lief dann plötzlich eine Couch für alle Fälle. Und dann dachte ich so, hat mit Hund zu tun, ist ja ganz spannend, guckst du dir mal an. Und nach der ersten Folge war ich völlig geflasht, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dieser Mann da, der hat Ahnung. Und vor allem, was der da mit den Hunden und den Menschen macht, das war das Spannende. Das versteht, also das ist verständlich. Und der geht richtig auf die ein. Und also ich saß davor und war völlig geflasht. Dann ins Internet gegangen, geguckt, wer ist das? Und gesehen, dass der halt eine Hundeschule damals in Erftstadt hatte. Das ist da im Bergischen Land. Und habe gesehen, dass der Vorträge anbietet und sowas. Und dann habe ich gedacht, bevor du da ins Training gehst, guck's erstmal genauer. Dann habe ich, glaube ich, erstmal ein paar Vorträge besucht und solche Wochenendseminare hat er damals gegeben. Und als wenn man den einmal live erlebt hat, dann ist natürlich völlig vorbei. Also das Wissen, was da rüberkam, aber auch seine Art und Weise. Der ist halt auch, was das betrifft, wirklich Entertainer. Also abseits vom Bühnenprogramm, da ist das ein bisschen manchmal auf Comedy. Aber auch wenn der jetzt ein Fachseminar gibt, du sitzt da und fühlst dich nicht belehrt. Du fühlst dich verstanden, du fühlst dich erkannt ganz oft. Ganz oft sitzt du da und denkst, ja, das bin ich ja eigentlich. Und der macht das halt nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger. Ne? Das ist der Vorteil von Martin. Der verpackt das so. Der weiß aber auch, wann es ernst ist. Dann redet er anders. Und so hatte ich dann Vorträge und Seminare besucht und merkte immer mehr, boah, der hat Ahnung und da ist ein Wissen, sodass ich dann wusste, okay, da gehst du ins Training. Und dann auf einem Wochenendseminar, das weiß ich heute noch, hatte er Mitarbeiter dabei, also Trainerin von sich und zwei Auszubildende. Ich wusste, den Beruf des Hundetrainers gibt es nicht. Das wusste ich, weil ich damals auch schon damit liebgeäugelt hatte. Aber ich wusste, gibt's ja gar nicht. Also ist ja nicht geschützt, kannst dich ja Hundetrainer nennen. Aufpassen, Paragraph 11, wenn man Geld dafür nimmt, den muss man schon haben. Ne? Und dann erzählte der halt, wer die sind und dass er da zwei Auszubildende hat. Und ich so, wie Auszubildende? Das gibt's doch gar nicht. Und dann bin ich da irgendwie in der Mittagspause zu ihm hin. Herr Rütter, ich habe den ja gesiezt immer noch sehr lange. Ne? Das weiß der heute noch. Und dann habe ich dem so erzählt, wer ich bin und so. Und dass er ja hier wohl Auszubildende hätte, aber das wäre ja gar kein Ausbildungsberuf. Jan hat erzählt, ja, er bildet seine Trainerin immer selber aus. Und die planen da aber gerade etwas. Das heißt also, das Netzwerk, was wir ja jetzt schon lange haben, das war da wohl in der Planungsphase. Und wenn ich Interesse hätte, dann könnte ich mich da mal bewerben. Also die hätten die Idee, so ein Netzwerk zu machen über Deutschland und machen eine Ausbildung. Und da ich damals in der Phase war, wo klar war, ich werde kein Berufssoldat, ich werde mich beruflich neu orientieren, öffnete sie mir hier plötzlich eine Tür, etwas zu tun, wieder mit Menschen, wo ich Lust drauf hatte, und jetzt plötzlich mit Hunden. Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du was, da bewirbst du dich einfach. Und dann habe ich da stumpf einfach hingeschrieben. Und dann dauerte das so 2 Wochen. Dann kam die Antwort, ja, vielen Dank für Ihre Anfrage. Am so und so vielten machen wir einen Informationstag da und da. Und dann sind Sie herzlich eingeladen. Und ich so, ja, ist doch voll gut. Und dann bin ich da damals auch, das war irgendwo auch im Bergischen, glaube ich, hatten die irgend so einen Veranstaltungsraum gebucht, irgend so eine Gaststätte. Und dann bin ich da hingefahren, da waren da 150 Leute. Ja, es war 150. Ja, ich komme da hin, die Halle voll, 150 Leute. Ich so, okay. Und dann ging's halt los. Dann kam Martin und hat theoretisch den Gedanken, den er hatte, vorgestellt. Und dann war das so, den Vormittag über erzählten die, was bedeutet das, wie sieht das aus und so. Und dann war die Mittagspause und dann konnte man so ein bisschen Fragen stellen. Ja, und dann war für mich klar, das hört sich gut an, das hat Hand und Fuß, die Chance musst du nutzen. Und dann ging es halt weiter. Ne? Dann lagen da die Verträge schon. Also man damals noch Franchise, heute ist das ein Lizenzsystem.
Ja.
Und dann konnte man den mitnehmen und ausfüllen, wenn man meinte, man hat Lust. Und dann habe ich das halt wirklich gemacht. Und so ging es dann los. Ne? Dann kam so dieses irgendwann, ja, vielen Dank für den Eingang. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Gespräch. Und dann wusste ich, okay, die eine Hürde hast du jetzt übersprungen. Also wenn die dich zum Gespräch einladen, bist du schon mal auf dem einen Stapel weitergerutscht. Ja, und dann bin ich dann damals nach Erfstadt gefahren, wo er seine Hundeschule hatte. Und dann kam er da raus mit seinem, der hatte damals einen Partner, mit dem er das zusammen gemacht hat, und seiner, ich glaube, das war seine Steuerberaterin oder seine Anwältin. Die kamen dann raus und ich dachte so, oh oh, was ist denn hier los? Ja, und dann gingen wir nach oben in den Seminarraum und dann erstmal so ein bisschen Smalltalk. Und dann relativ schnell holte Martin den Vertrag raus, klappte die letzte Seite auf, da hatte er schon unterschrieben und sagte, wenn du Bock hast, kannst du hier unterschreiben, dann können wir anfangen. Und ich war völlig perplex. Ne? Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe und gesagt habe, aber anscheinend bin ich halt irgendwo durchs Raster gerutscht. Und so war das dann. Ne? Also dann ging die Ausbildung, das war 2005, glaube ich, fingen wir dann mit der Ausbildung an. Und so ging das dann wirklich los. 18 Monate intensive Ausbildung auch mit Martin, da hatte der noch ein bisschen mehr Zeit. Und das war wirklich eine super Zeit. Also gerade, weil er als Dozent dann auch, ne, Martin ist ein Pragmatiker, also Theorie haben wir auch gemacht, aber das war bei ihm eher so die wichtigsten Sachen. Jetzt gehen wir raus auf die Wiese und das hat natürlich mir auch viel Input gegeben, weil das wirklich dieses Handwerk, das wirklich Erlernen eines Handwerks war. Ja, so hat das angefangen, also durch Zufall. Das war wirklich der Hund, der erste eigene Hund und dann Martin zufällig im Fernsehen gesehen, zufällig hat er das gesagt. Wenn ich so zurückblicke, waren das echt Momente, wenn die nicht entstanden wären, wäre ich heute irgendwas anderes geworden.
Und ich habe gerade gedacht so, ey, wie mutig, ne? Also heute, und das meine ich jetzt gar nicht böse, heute in diese Ausbildung zu gehen, finde ich nicht mehr so mutig, weil, ne, das Ganze weißt du, das funktioniert. Wenn du dich nicht grob blöd anstellst, dann ist das eine sehr gute Ausgangslage, die du dir selber schaffen kannst. Das war damals ja so nicht klar.
Nee, das war ja wirklich so, ne? Ich hatte wirklich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also natürlich, wir haben dann Informationsmaterial bekommen, grob wie das geplant, aber trotzdem war das neu. Und für Martin und seine Firma damals war das ja auch der erste Durchgang. Die haben das jetzt ausprobiert an uns. Das hat Vor- und Nachteile gehabt. Also ich weiß, dass viele meiner Studenten, Mitstudentinnen und Studenten vielleicht mit der Art und Weise manchmal etwas gestresst waren. Also es war wirklich, vor allem bei Martin, das weiß ich noch, das Thema war, was weiß ich, XY. Und nach 3 Minuten,
war es was ganz anderes.
So wie der ist halt, wechselt er plötzlich das Thema und dann gehen wir auf. Du musstest dann wirklich, ne, also dieses, gerade bei Martin hin und her, du musstest sehr schnell in der Lage sein, umzuschalten. Natürlich hat er jetzt da Rücksicht auf alle genommen. Für mich war das jetzt nicht so ganz schlimm. Also ich fand das gut, ne, dass sowas. Aber auch sowas wie die Handbücher. Wir haben ja jetzt ist ein Handbuch, das ist so, ich glaube, jetzt schon sehr umfangreich geworden über die ganzen Jahre, seit das Netzwerk vorhanden ist. Das war damals noch in der Entstehung. Also, das heißt, wir hatten keine Literatur, wo wir dann reingucken konnten. Die kam später irgendwann. Während der Ausbildung kamst du die ersten Lehrbücher, wo du dann auch mal reinlesen konntest. Ne? Aber es war wirklich dieses für mich Spannende, auch diesen Punkt, etwas entsteht. Da bin ich heute noch für dankbar, dass ich wirklich einer der Ersten war und diesen ganzen Prozess, also ich weiß noch, wir saßen da mit 11 Menschen und damit ging das los. Und heute sind wir über 300 Trainerinnen und Trainer im Netzwerk, ich hoffe nicht 150 Partner, weißt du, das ist ja gewachsen. Auch die Vorträge, ich weiß das noch mit Martin, als ich damals da saß, da war das wirklich mit 10, 20 Leuten saßen wir da. Und na, so ging das ja langsam los, irgendwo im, weiß nicht, in Gasthöfen, da irgendwo im Hinterzimmer, in irgendeiner Kaschemme. Und da hat er seine Vorträge. Und ich weiß noch, heute da die PowerPoint-Folien, ne? Tut mir leid, Martin, wenn ich das jetzt sage, aber die waren eine Vollsechs. Schwarze Folie, weiße Schrift und dann war die Schriftgröße 4 oder so. Und dann, wo du denkst, kein Bild und so. Das ist ja voll der Horror, was soll denn das hier? Aber so war das halt, ne? Und deswegen, ich fand das sehr spannend, diesen ganzen Prozess mitzukriegen von dem Anfang und was jetzt daraus geworden ist. Also es war auch für mich nochmal sehr schön zu sehen, das alles mitzukriegen.
Ja, voll, voll. Und heute bist du als Dozent selber da am Werk.
Ja, da bin ich auch sehr für dankbar. Und das war für was wie ein Ritterschlag. Als Martin damals mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, auch zukünftige Trainerinnen und Trainer auszubilden, das habe ich echt so als so eine Art nächstes Level empfunden. Also, dass er wirklich der Meinung ist, dass ich fachlich und menschlich so weit wäre, dass ich das jetzt wohl in seinem Sinne weitergeben könnte. Und das mache ich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil natürlich hier junge Menschen manchmal oder auch ältere, ne, also so in das Thema einzuführen und so ein bisschen an die Hand zu nehmen, das macht nicht nur unheimlich Spaß, sondern das ist natürlich eine ganz andere Weise von Training nachher. Also wenn ich mit den Studenten da Ausbildungsthemen habe, ist das was anderes, als wenn ich das jetzt als Seminar für Hundemenschen geben würde. Also man merkt schon, ich kann da ganz anders einsteigen, auch wenn ich als Referent oder Dozent bei Hundevereinen oder Hundeschulen bin und dann eine Trainerfortbildung mache, ist das natürlich immer was anderes. Ja. Aber da habe ich ja zum Beispiel jetzt auch Conny oder Ellen, ne? Die waren ja auch hier zu Gast. Die waren ja Auszubildende bei mir sogar. Die habe ich ja mal gesehen, da waren die noch ganz klein. Ach, ne, und wussten noch gar nicht sowas von Hunden. Dann habe ich denen auch noch ein bisschen die Hundewelt erklären dürfen.
Hätte ich dich mal bloß vor den beiden hier gehabt, dann hätte ich Insiderwissen gehabt.
Ja, genau, dann hättest du jetzt ein paar Insider, genau. Zum Beispiel Ellen, ne? Die ist manchmal frech, das muss man hier sagen. Ist ja schon manchmal frech.
Ist gar nicht aufgefallen in ihrer Folge.
Also, die muss ich mir nochmal anhören wohl, genau. Nee, Spaß beiseite. Also beide sind fachlich topfit.
Ja.
Auch schon damals war sehr früh erkennbar.
Ey, und auch menschlich einfach ganz groß.
Das sowieso. Ja. Also, dass die auch so erfolgreich sind mit ihren Hundeschuhen und allem, was sie machen, hat wirklich auch mit der Menschlichkeit zu tun. Also beide sind super nett. Oft mit denen kann man in Anführungszeichen Pferde stehlen mit beiden, wobei es eigentlich Hunde sein müssten, ne, die wir stehlen. Da weiß ich, wenn ich jetzt irgendwas, eine Frage hätte, könnte ich die anrufen, dass die sofort mir helfen könnten. Auch abseits davon.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dann deine eigene Hundeschule eröffnet hast? Weißt du noch, was der erste Kurs oder sowas war, den du angeboten hast?
Also der erste Kurs, ich glaube Fährtentraining.
Stark.
Das ist auch so ein Ding, dass ich das damals gemacht habe, weiß ich jetzt, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber es war halt so, ne? Das waren so Sachen, die haben wir gelernt. Und da dachten wir, ja klar, kann man ja anbieten, die Menschen möchten das. Und ich glaube, es war ein Fährtenseminar. Und das war, glaube ich, für mich anstrengender als für die Kunden am Anfang sogar. Habe ich auch nicht oft gemacht. Also habe ich dann irgendwann festgestellt, passt nicht zu mir, funktioniert nicht. Ne? Das lassen wir mal sein. Das war, glaube ich, so das erste Seminar. Später dann, wir bieten ja solche Beobachtungstraining für Hundehalter an. Und das habe ich damals mit meiner Ex-Frau, haben wir das entwickelt. Und das war sehr erfolgreich. Und das waren dann die Kurse, also die angeboten haben und auch merkt, die Kunden finden das total super. Das habe ich dann nachher nur noch gemacht. Also ich habe dann nachher nichts mehr anderes angeboten. Leinführigkeitsseminare, ja, die liefen natürlich auch rauf und runter. Aber da habe ich dann auch irgendwann festgestellt für mich, das ist nicht so das, woran ich so richtig Spaß habe. Also da einen halben Tag oder einen Tag Leinführigkeit zu machen, ja, super. Aber es ist auch trainingstechnisch, theoretisch. Also die Leute gewinnen da kurz einen Eindruck. Aber der Hund ist ja natürlich nicht leinführig. Das ist aber, was viele da verpassen, ne? Und denken, ich mache jetzt ja ein Seminar und dann ist der Hund ja leinführig. Nee. Deswegen habe ich das nachher eher als Workshops gemacht, so 8-Wochen-Workshops. Also über 8 Wochen wöchentlich eine Stunde. Und da sah man dann die Erfolgserlebnisse schneller, ne? Also nach so einer Hälfte des Workshops merktest du, so, die üben das jetzt regelmäßig unter Anleitung und jetzt kommen die in die Spur. Deswegen haben wir irgendwann diese Leinführigkeitsseminare, so Halbtages- oder Tagesseminare eingestellt und gesagt, wenn wir das machen, nur noch als Workshops über 8 oder 10 Wochen. Weil wir auch immer sagen, bei der Leinführigkeit 6 bis 8 Wochen Training, dann sind die meisten Hunde leinführig. Ja, und das ist sowas.
Ab welchem Moment wusstest du, dass das ganze Ding hier aufgeht und du davon leben kannst?
Sofort. Also es ging sofort los. Ja, es war wirklich so. Also meine Ex-Frau, die habe ich damals während der Ausbildung bei Martin kennengelernt. Wir haben ja dann geheiratet. Sie hatte schon eine Hundeschule. Die lief schon gut.
Ah, okay.
Das heißt, wir haben theoretisch nicht bei Null gestartet. Und da bin ich dann mit eingestiegen. Aber in dem Moment, wo wir dann die Ausbildung gemacht haben, die Qualität des Trainings sich verändert hatte, neue Angebote kamen und wir zu zweit waren, schossen die Zahlen natürlich nach oben. Und es war zu Beginn noch so, dass wir 70% Altkunden hatten und 30% Neukunden. Und ich glaube, nach einem Jahr oder zwei wechselte das sehr schnell. Also über die Hälfte plötzlich Neukunden. Wir hatten immer noch Altkunden in den Gruppen. Aber gerade das Einzeltraining, das schoss sehr schnell hoch. Wir haben damals in Spitzenzeiten 60 Stunden die Woche auf der Wiese gestanden. Also es ging wirklich, samstags weiß ich noch, sonntags und samstags. Samstags morgens um 9 ging die erste Gruppe los und abends durchgemacht bis 6 Uhr. Und das immer wieder. Ne? Also ich weiß nicht auch nicht mehr heute, wie ich das durchgehalten habe. Also wir sind abends nach Hause gekommen und dann sind wir schon fertig gewesen, theoretisch. Wir waren aber wirklich on fire. Ne? Wir waren wirklich, boah, jetzt endlich geht's los. Ich weiß das noch, das war so Euphorie. Ich habe nichts mehr mitgekriegt. Also die Gefahr war hier schon echt, diese Überlastung nicht mehr mitzukriegen. Aber weil ich merkte, so jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich helfen. Und da sind so viele Hunde und so viele Nachfrage. Für mich war das schwer, Nein zu sagen. Komm, den nehme ich auch noch mit, weil ich sehe, dem Hund geht schlecht. Das kriegen wir irgendwie hin. Komm, dann machen wir die Stunde auch noch. Dann noch eine. Und das ist auch sowas, was viele leider lernen müssen. Irgendwann muss man mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also man brennt dann da sonst durch irgendwann und das bringt gar keinen mehr. Aber wie gesagt, relativ schnell war klar, das funktioniert. Wir haben sofort davon gelebt. Also es war sofort, konnten wir davon leben. Haben nachher dann auch Mitarbeiter einstellen müssen, weil wir festgestellt haben, das kriegen wir gar nicht mehr alleine hin. Ne? Also deswegen, also es war sehr früh erkennbar. Aber es liegt viel an den Menschen natürlich. Ne? Also das sage ich auch jedem, wenn der eine Hundetrainer-Ausbildung macht oder eine Hundeschule eröffnen möchte. Das Konzept dahinter ist vielleicht nützlich, aber es liegt echt an euch. Also ob der Laden läuft oder nicht, das liegt echt an euch.
Ey, wir sind jetzt schon so lange bei, aber du bist so vielschichtig, deswegen muss das hier leider noch ein bisschen weitergehen.
Ich habe jetzt keine Termine extra, ich habe mir den Tag theoretisch freigenommen. Bis heute Abend, da habe ich einen Vortrag. Also irgendwann so gegen Nachmittag müsste ich langsam los.
Dann würde ich sagen, machen wir das hier wie beim Zeit-Podcast. Ja. Das Problem ist nur, du hast leider vorher kein Wort vereinbart.
Ach so, ich dachte, wir machen das so, bis du irgendwann so komatös wegkippst vom Stuhl und ich weiß so, jetzt müssen wir wahrscheinlich aufhören.
Ach so, nee, ich würde dann direkt weitergehen. Der Vortrag ist online, würde ich direkt da reinschalten und direkt da weiter konsumieren einfach.
Ach so, sehr gut. Ich nehme den Laptop einfach mit, dann hörst du beim Vortrag noch zu. Sehr gut.
Lass uns noch kurz, weil es mich wirklich interessiert, so deine ersten Einblicke ins TV dann. Auch das kam ja irgendwann dazu, auch da durftest du irgendwann mitwirken. Wie kam es dazu und wie war das dann?
Also, damals mit der ersten Staffel Rütters Team, da war ich ja noch in dem ersten Team dabei. Die ersten Berührungen mit TV hatte ich aber früher. Weil irgendwann, als unsere Hundeschule lief und das so ein bisschen wir bekannter wurden, da gibt's jetzt eine Martin-Rütter-Hundeschule, ich habe ja viele Vorträge damals schon gemacht und so, und die liefen ja auch relativ gut, saßen auch immer wieder Leute drinne, die irgendwie aus den Medien kamen, die waren ja selber Hundehalter. Und da war das dann, die kamen dann ins Training und dann war das zum Beispiel jetzt Silvester. Überraschenderweise gibt es ja dann Hunde immer wieder, die Angst haben vor der Knallerei. Und dann kamen die damals schon auf mich zu sehr früh und gefragt, ja, wir machen hier so einen Beitrag, so einen 5-Minüter für das Frühstücksfernsehen oder Abendprogramm oder was weiß ich. Würden Sie sich als Experte zur Verfügung stellen? Und so ging das los, dass ich so die ersten Kontakte mit dem echten Fernsehen hatte, so kleine Beiträge. Und das war so die ersten. Und dann irgendwann genau fragte Martin, die werden den Hundeprofi erweitern. Also das klassische Hundeprofi wird verändert. Er wird nicht aussteigen, aber es wird sich ändern. Und die Idee wird sein, das hatte der schon immer, schon sehr lange, sehr früh. Aber wie gesagt, Vox und die anderen Sender haben immer Panik bekommen. Scheiße, wenn der das nicht mehr macht, sondern seine Trainer aus dem Netzwerk, wird die Einschaltquote uns flöten gehen. Das war immer. Und der hat denen immer gesagt, das könnt ihr abhaken, das wird nicht passieren. Nochmal, ich bleibe ja dabei. Das wird nicht passieren, ich schwöre euch das. Und irgendwann hat halt ein Vox dann gesagt, wir probieren das jetzt aus. Und dann hat er, wie gesagt, Martin das dem Netzwerk auch kundgetan, dass es jetzt dieses Rütters Team gibt und dass so eine Art Casting stattfinden wird. Also wenn man Bock hätte, kann man sich gerne bewerben. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja spannend, ist wieder was Neues. Also erste Staffel, so eine Art Pilot. Super, bin ich immer dabei, wenn was Neues entsteht und habe mich dann beworben. Und dann hatten sich halt viele Trainer aus dem Netzwerk beworben. Dann fand eine Art Casting statt. Und durch das bin ich halt irgendwie durchgerutscht und dann halt, wie gesagt, bei der ersten Staffel im Rütters-Team dabei gewesen und habe dann da das Fernsehen nochmal ganz anders kennengelernt und dann festgestellt, boah, das war ganz schön anstrengend. Also diese Beiträge, die ich da gedreht habe, diese kleinen. Aber das war jetzt wirklich ja hochprofessionell mit einem Regisseur und einem Produzent, also wirklich ein Team dahinter, so dass ich das auch nochmal sehen konnte, wie umfangreich und anstrengend aber diese Sendung auch ist, was natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht sehen. Also das sieht ja aus wie ganz leicht. Und so soll das auch übrigens. Ne? Man soll sehen, es ist ganz leicht.
Ey, die Kunst ist immer, das ganz Schwere leicht aussehen zu lassen.
Genau. Und das kann Martin mit seinem Produktionsteam, und da muss ich auch nochmal Lob aussprechen, die super uns unterstützt haben auch und auch jetzt wahrscheinlich im Hintergrund sind. Ne? Also, dass man da wirklich, was das betrifft, sich absolut auf die verlassen konnte und sich damit gar nicht beschäftigen musste, sondern wirklich einfach das so, als wenn man auf der Wiese steht. Also es war kein Unterschied. Zufällig sind halt da Kameras. Ne? Also dieses war ganz wichtig, weil Martin auch gesagt hat, ne, ihr seid entscheidend, wenn ihr sagt, so machen wir das, zum Training machen wir das. Und es ist egal, was die Kameraleute oder wer auch immer sagt. Wenn ihr sagt, hier ist Schluss, das funktioniert hier nicht, das können wir dem Hund nicht, das geht nicht, dann können sich alle das wünschen, ihr werdet das entscheiden. Und das war natürlich super, diese Freiheit, die wir hatten. Und deswegen habe ich da auch gerne mitgemacht. Das war super, ja.
So krass, weil genau dasselbe haben Conny und Ellen auch gesagt. Genau dasselbe, dass man wirklich zu 100% die Kontrolle und die Entscheidungsgewalt über das Wohlbefinden des Hundes hatte und das an erster Stelle stand. Und das natürlich bei einer Produktion Weltklasse, wenn es dann genauso durchgezogen wird.
Das war auch so eine Bedingung, also dass ich damals, also die sagten das auch, also Martin, als in der Besprechung nachher, da sagte er auch, und auch wo die Produktion, dass das Team dabei war, also die das produzieren, und also hat er denen auch in der Gegenwart gesagt, übrigens, die entscheiden das. Also egal, was ihr euch nachher da wünscht oder so, wenn ihr sagt, können wir das nicht so und so machen, wenn die sagen, okay, geht das, aber wenn die sagen, es geht nicht, dann geht das nicht. Und das müsst ihr einfach aushalten. Das ist halt so, weil genau, wir können ja nicht hier Wasser predigen und Wein saufen. Ne? Also das funktioniert nicht. Und die Leute sollen ja auch sehen, das ist wirklich, das findet da gerade statt. Also diese Transparenz. Und deswegen war das so auch eine Bedingung. Also wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, ist ja ganz spannend, aber dann kann ich hier nicht mitmachen. Ja. Also das funktioniert nicht. Ne?
Und dann hast du auch noch bei die Welpen kommen. 1, 2 und 3.
Genau, die Welpen kommen, auch durfte ich noch. Genau, bei den großen Hunden war ich sogar dabei mal. Bei den Unvermittelbaren, also es gibt so ein paar Formate, wo ich dann auch mal, genau, bei den Welpen war das auch nachher, genau, dass dort der Trainer das so ein bisschen begleiten. Und da war ich auch in den ersten Staffeln sehr oft dabei. Und das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, weil wir ein größeres Team sind, ne, und da viele verschiedene Persönlichkeiten sind. Und natürlich auch zeitlich, und das darf man nicht unterschätzen, gerade Rütters Team zum Beispiel war ein riesen Zeitfresser, aber auch sowas wie die Welpen kommen, das ist ja nicht, man fährt da mal kurz hier um die Ecke, sondern oft waren das Welpenbesitzer, die in Süddeutschland waren und dann muss man aus dem Norden da mal anreisen und so. Ja genau, da war ich aber auch dabei und das war natürlich auch nochmal spannend, weil es ja da dann genau bei den Welpen wirklich um komplette Anfänger ging, von Seiten des Menschen und der Hunde. Und hier war sehr spannend, dass auch hier die Probleme, die die Leute hatten, immer fast dieselben waren und wo man nach der zweiten Staffel sich überlegte, Moment mal, haben die nicht die anderen Staffeln gesehen? Dass ein Welpe nicht stubenrein wird, indem man den einfach frei rumrennen lässt, wenn der wach ist und so. Man muss schon ein bisschen gucken. Also das war nachher so, wo wir uns immer dachten, wenn der Anfrage kam, habe ich immer gesagt, pass auf, wenn ich jetzt gleich dahin fahre, ihr braucht mir gar nicht sagen, entweder es geht um Stubenreinheit oder der Hund beißt. Mhm. Und es war wirklich in den meisten Fällen, es ging genau um sowas. Und das war so immer dieses, wo ich denke, Mann, die Leute gucken zwar die Sendung, aber die müssen das dann auch machen, ne? Das ist oft bei den TV-Formaten, dass man denkt, boah, das Wissen ist doch, also man sieht das hier, warum setzen die Leute das nicht um, ne? Also wo ist da die Hürde zu sagen, ach guck mal, so und so geht das, dann mache ich das doch jetzt auch mal.
Ja, das ist spannend, haben wir uns hier auch schon mit unterschiedlichen Personen drüber unterhalten. Genau wie du sagst, das Wissen wird vermittelt und derjenige erkennt sich sogar wieder mit seinem Problem und dann, also ein bisschen die Hypothese hier immer. Und dann switcht er aber doch in diesen, ach, ich werde hier gerade unterhalten, das ist TV-Unterhaltungsshow. Nee, kein Lernen jetzt.
So. Ja, vielleicht ist das aber auch so, ich kenne das von mir selber. Ich lese manchmal Bücher und denke, boah, voll spannend, das müsstest du jetzt auch mal machen. Und in dem Moment, wo ich denke, schaffe ich das Buch zu und denke, nee, so anstrengend. Da müsstest du dich doch verändern. Genau, das machen wir dann später. Also dieses, das kann natürlich auch sein, also dass man dann schon feststellt, Moment mal, so leicht ist das nicht. Also gerade bei den TV-Formaten sieht man ja nicht, wir kommen da einmal hin und dann ist das Problem gelöst.
Ja.
Also in anderen TV-Formaten gibt es das, ne, da kommt der Trainer einmal und danach ist der Hund dann ruhig. Dann wissen wir aber auch, wie diese Menschen arbeiten, weil diesen Effekt kann ich nicht haben durch auf die Bedürfnisse des Hundes achten, sondern es geht einfach voll gegen den Hund. Sie haben ein Problem, ich mache ihnen das mal weg. Und da sieht man aber dann, ne, die Leute, das kann sein, dass sie das feststellen, Moment mal, die müssen trainieren, die Leute, die werden, denen wird zwar geholfen, aber die üben das. Mhm. Dann kann es schon sein, dass die sagen, puh, das mache ich aber lieber nicht, das ist mir zu anstrengend. Schade eigentlich, schade.
Genau, voll schade, weil es diesen Mehrwert einfach schon gibt, ne? Und du müsstest eigentlich nur in irgendeine Mediathek gehen, so lange gucken, bis du dein Problem findest und hättest die Anleitung.
Meistens genau sieht man da schon so ein paar Sachen, die man selber mal ausprobieren könnte. Es sind natürlich auch einige Sachen, da ist es gefährlich. Wenn man die ausprobiert, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber bei so klassischen Sachen, wenn man die jetzt nachmacht, es kann nur besser werden. Also ich habe das manchmal auch auf Vorträgen oder Seminaren, dass die Leute dann natürlich kommen und dann nochmal eine Frage haben zu ihrem Hund. Und dann geht das ja meistens los mit, ich habe mal eine kurze Frage, das stimmt. Und danach weiß ich,
kommt eine lange jetzt Antwort.
Das wird ein bisschen länger. Und bei einigen Sachen sage ich, tut mir leid, ich kann Ihnen hier keine Tipps geben. Ich kenne Ihren Hund nicht und Sie müssen bitte einmal zu uns kommen. Ich muss mir den angucken. Wir müssen einmal schauen, was das ist. Aber jetzt, wenn der Hund nicht Sitz macht, da stelle ich noch 3 Gegenfragen. Also einmal rauszufinden, ist es vielleicht organisch, hat der Probleme im Bewegungsapparat, dann ist klar, warum der nicht sitzt. Dann bin ich nicht Ihr Ansprechpartner, sondern müssen Sie mal zum Fachtierarzt oder zu einer Physiotherapeutin. Wenn ich aber raushöre, organische Gründe sind ausgeschlossen, es ist auch nicht sowas wie, der Hund hat Angst und traut sich nicht zu setzen, sondern dann kann ich denen sagen, versuchen Sie mal das und das, denn mehr als nicht sitzen, also genau. Es kann ja nicht nur, es kann nicht schlimmer werden, es kann jetzt nur noch besser werden. Ne? Also sowas kann man schon machen, solche Tipps dann geben, aber man muss dann auch hier ein bisschen immer darauf hinweisen, probieren Sie es mal aus.
Wir rasen so ein bisschen durch, aber einen Punkt müssen wir noch ansprechen. Zum einen, weil wir es hier noch nie gehabt haben und zum anderen, weil es so ein Ding ist, was mich richtig interessiert und umtreibt seit vielen Jahren. Du bist Dozent an der Akademie für tiergestützte Therapie.
Genau, war ich sehr lange. Das bin ich nicht mehr, wie gesagt, aus Zeitgründen. Oh, ich kriege das alles nicht mehr hin. Genau, damals war das so eine Bekannte von uns, die war auch bei uns im Training. Sie ist Logopädin gewesen und hatte einen Golden Retriever. Und war in Amerika damals zu einer Fortbildung zur tiergestützten Therapie. Das war in Deutschland damals überhaupt noch nicht Thema. Es gab ganz wenige, die das wohl schon gemacht haben. Dann war sie in Amerika und hat das dort kennengelernt und hat gesehen, dass die auch Hunde einsetzen. Und hat gesagt, boah, ist ja spannend. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen und hat geguckt, wer bietet das hier in Deutschland mit Hunden an? Und dann hat sie wohl Anbieter gefunden, leider damals alle im süddeutschen Raum. Also es war nur im süddeutschen Raum gab es dann diese Menschen. Und dann hat die dort eine Ausbildung gemacht mit ihrem Hund zur tiergestützten Therapie. Und dann war das immer so, sie ist dahin gefahren, also waren dann immer so Wochenendseminare, so Blöcke. Dann kam sie wieder nach Hause, hier nach Norddeutschland. Und dann hatten die halt Hausaufgaben auf. Also die mussten ja irgendwas üben. Und dann ist sie ins Training gekommen mit ihrem Hund, Einzeltraining. Und dann haben wir mit ihr theoretisch, ne, ihr geholfen, diese Hausaufgaben. Dann ist sie wieder hingefahren und so ging das immer her. Und nachher hat der Hund halt dann die Prüfung mit ihr gemacht und dann hat sie ihn eingesetzt. So, dann hatte sie Mitarbeiterin, die hatten manchmal auch Hunde. Dann haben die gesagt, okay, komm, dann machen wir jetzt auch. Dann haben die wieder die Ausbildung da gemacht, wir haben wieder unterstützt. Und irgendwann hat Caroline gesagt, pass mal auf, wir haben es jetzt so oft gemacht, können wir das nicht selber? Also können wir nicht selber hier oben in Norddeutschland eine Akademie gründen, um so eine tiergestützte Komponente hier in Norddeutschland zu etablieren, damit die Leute eben nicht so weit wegfahren müssen. Und dann habe ich mich so hingesetzt und gedacht, ja gut, ist ja wieder was Neues. Also neue
das
Sachen
ist schon mich drauf natürlich. Auf neue Sachen.
Ja, voll. Das ist immer so der erste, also am liebsten erster Mensch auf dem Mars sein. Da fände ich natürlich super. Falls jemand noch einen Platz irgendwo hat in irgendeiner Kapsel, ich bin bereit. Ich bin dabei. Nee, und so war das dann auch. Dann haben wir uns halt hingesetzt und haben halt ein Konzept entwickelt, wo wir sagten, dass, wenn das umgesetzt würde, dann glaube ich, ist der Einsatz eines Hundes im Rahmen einer Therapie sinnvoll. Und dann haben wir den Hundeteil sozusagen dazu gebracht und Caro den ganzen therapeutischen, weil sie Therapeutin ist. Und so fing das dann an. Und dann haben wir auch angefangen und das haben wir dann sehr, sehr lange gemacht. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Therapiebegleithunde-Teams wir ausgebildet haben. Aber auch hier irgendwann meine Zeit hat das nicht mehr zugelassen. Also Mitarbeiterinnen von mir haben es nachher weitergemacht. Aber das ist, ja, ich habe das mal gemacht. Und das war auch wieder sehr spannend, weil hier ich mal in den Bereich der Therapie Mensch natürlich reinschnüffeln konnte. Und ich weiß das noch damals, als wir das erste Mal in einem Altenheim waren, wo wirklich schwer demente also Bewohnerinnen und Bewohner waren, wenn die mit den, wenn wir mit den Hunden kamen, wirklich teilweise eine Dame, die lag im Bett, war nicht mehr ansprechbar. Wenn der Hund reinkam, auf einmal hast du gesehen, wurde die wach und dann fing die da an zu reden. Sie hatte ja auch mal, und ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, wo ich gesehen habe, das ist unglaublich, was der Hund theoretisch hier in dem Moment auslöst, wobei klar war, der Hund ist hier nicht der Therapeut, ne? Deswegen haben wir eine Therapie-Begleithunde ausgebildet, weil ich den Begriff Therapiehund für sehr gefährlich halte, weil es dann so eine Art Missbrauch eher stattfinden kann. Das ist eh in der Hunde, also in der Therapiehundeszene sehe ich das sehr oft leider, ein starker Missbrauch an den Tieren.
Voll. Also es ist mein Thema, weil ich zum einen meinen kleinen Terrier damals als Schulhund ausgebildet habe, ihn dann mit in der Schule hatte und da genau bei dem Punkt bin, wo du eben warst, so Hunde können irgendwas, was wir nicht können, aber du kannst deswegen nicht aus deiner Verantwortung raus. Und du hast als der den Hund mitbringt, sogar eine doppelte Verantwortung, weil du nämlich auf einmal auch noch die Verantwortung für den Hund hast. Und das zu managen war schon eine Aufgabe, um es mal so zu formulieren. Aber der Mehrwert, der ist halt unbeschreiblich gewesen.
Damals bei dem Konzept haben wir auch genau gesagt, ne? Also wir müssen aufpassen, dass das hier nicht auf Kosten der Hunde geht. Also wir, die Ausbildung zum Beispiel, die haben wir gekoppelt an einen Eignungstest. Also man konnte nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier die Ausbildung, ich komme vorbei, sondern man hat sich beworben und dann haben wir uns, sind die Leute hier gekommen mit ihrem Hund und dann haben wir anderthalb, zwei, drei Stunden haben wir die Leute uns angeguckt und den Hund uns so eine Art Tests gemacht, um mal zu schauen, ist der Hund theoretisch geeignet? Und wenn der Hund nicht geeignet war, dann war für uns klar, wir die Ausbildung nicht beginnen, da können sie auf den Kopf stellen. Ich weiß, dass wir viele frustrierte damals Interessentinnen und Interessenten hatten, die hier sehr erbost waren, wie das denn sein könnte, weil der Hund würde ja schon mit in die Schule genommen oder ich nehme den doch schon mit, wo ich sage, ja, das kann ja gut möglich sein, aber aus den und den Gründen sehen wir hier keine Eignung oder eine eingeschränkte Eignung. Das war das eine. Und natürlich gab es Prüfungen. Ne? Also es war auch nicht so, man hat hier Geld bezahlt und dann hat man ein Zertifikat bekommen, sondern man hat Prüfung gehabt, theoretische und eine praktische auch. Und da sind auch Leute durchgefallen. Das war auch für die sehr überraschend. Die sind da durchgefallen und konnten die Prüfung neu machen, weil sie auch dachten, ja wie jetzt? Ich hab doch jetzt hier die Ausbildung. Nee. Ja, und das war das. Und ein Teil der Ausbildung war gerade viel Körpersprache, Hund, Thema Stress, Vermeidung, also Meideverhalten, Unsicherheiten, Ängste, Aggression. Weil das natürlich in der im Einsatz des Hundes zentral sein muss. Und was wir auch gesagt haben, passt auf, der Hund ist ein Mitarbeiter. Der ist ein Mitarbeiter und aufpassen, der hat auch Urlaubsanspruch. Das ist auch sowas. Ne? Also wie ein echter Mitarbeiter hat der Urlaubsanspruch, Krankenschutz und sowas. Ne?
Und er darf auch mal eine Pause machen und all diese Dinge.
Er muss, genau, er muss sogar. Ja. Also oft war das so, dass die Hunde natürlich schon hoch motiviert waren, aber auch wir da schon hin drauf wirken mussten, zu sagen, pass auf, wenn du den jetzt mitnimmst in die Klinik, dann kann der nicht 8 Stunden an einem Stück arbeiten. Weil das weißt du besser als ich, weil du auch in der Therapie tätig warst. Oder bist du das noch?
Nee, heute nur noch im Hundesektor.
Genau, dass das auch für den Therapeuten ja sehr anstrengend ist, also sehr kräftezehrend, auch emotional. Und wir wissen bei Hunden, dass die natürlich noch sehr feiner da sind und dass die solche Zustände auch annehmen und spiegeln. Und das ist halt dieses, ne, dass wir auch gesagt haben, bei so einer Therapiesitzung, einer stündigen, also wenn das eine Stunde ist, dass der Hund vielleicht 15, 20, 30 Minuten aktiv da irgendwie beteiligt ist und den Rest eigentlich erstmal wieder durchatmen kann und dass du dann solche Einheiten vielleicht 2-3 Mal am Tag machen kannst und den Rest des Tages ist der Hund da, der ist dann da. Wir hatten aber auch zum Beispiel eine Psychologin und da war wirklich so, der Hund sollte, die einzige Aufgabe, die er haben sollte, er sollte im Behandlungszimmer liegen, also einfach da sein. Da habe ich auch gesagt, ja, sie können natürlich die Ausbildung machen. Es ist auch löblich, dass sie das machen, aber wir könnten das auch im Einzeltraining machen, weil sie eine Decke aufbauen, ne? Dass der da einfach sich hinlegt. Also, aber sie hat dann die Ausbildung gemacht und das war auch voll gut für sie, weil sie das auch mal für sich und ihren Hund gemacht hat. Ich weiß auch noch ein Team, da war der Hund sehr alt schon und die haben sich beworben und aufgrund des Alters hatte ich schon gesagt, das kannst du abhaken. Sie hat die es aber nicht gemacht, weil sie den Hund noch einsetzen wollte. Sie hat das nochmal für sich und den Hund gemacht.
Okay.
Das war super. Also so eine Art nochmal zusammen ein paar Erlebnisse schaffen, bevor der Hund irgendwann erlöst werden muss.
Hey, Gänsehaut, wie du gerade sagst. So.
Ja, cool. Die hat das dann wirklich gemacht. Und natürlich war da klar in vielen Trainingseinheiten, dass bestimmte Sachen funktionierten nicht. Wir haben dann die Prüfung auch ein bisschen angepasst für die beiden, damit er dann auch die Prüfung schaffen konnte. Ja, cool. Aber sie hat die nicht eine Sekunde eingesetzt. Und als der dann verstorben ist und der neue Hund, den hat sie dann nachher ausgebildet und den hat sie dann auch eingesetzt. Das waren auch so Momente, die ich ja sonst im Training nicht sowas erlebt habe. Es war nochmal ein Einblick in ein ganz anderes Thema. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar für, weil es nicht zum normalen Hundetraining einfach gehört. Ne?
Voll. Marc, letzte Frage. Wenn wir beide uns hier in 5 Jahren wiederhören, was erzählst du mir, was in den letzten 5 Jahren alles Cooles passiert ist? Also außer, dass du auf dem Mars warst.
Meinst du, in 5 Jahren, dass die ersten Sonnen schon starten?
Du, ich denke, hier nach wird dein E-Mail-Postfach überquillen.
Ich hoffe das. Also Elon Musk, falls du noch Platz hast in einer deiner Kapseln, ich wäre dabei. Man braucht bestimmt auch Hundetrainer auf dem Mars. Also vielleicht mache ich da eine Hundeschule auf. Wer weiß das?
Wärst du wieder der Erste? Jahren?
Ja, das wäre super. Wäre ich dabei. Ich hoffe, dass wir noch viele Antworten auf Fragen bekommen zum Thema Hund. Also, dass noch mehr Studien stattfinden im wissenschaftlichen Bereich, dass noch mehr Antworten sind. Also, um daraus hin das Training und die Therapien noch effektiver anzupassen. Also ich hoffe das. Das findet ja derzeit viel schon statt. Der Hund ist als Forschungsobjekt erkannt worden, weil man an dem Sachen erforschen kann, die man dann bei Menschen machen kann. Das ist der große Vorteil, den wir jetzt eben als Hundetrainerinnen und Trainer haben, dass wir so das Abfallprodukt aber dann aus den Studien mitnehmen. Und das wünsche ich mir, dass das noch sehr, sehr viel ist. Das ist sowas. Ansonsten bin ich da wunschlos glücklich im Bereich Hund sonst.
Hey, lass uns an der Stelle einfach nochmal sagen, so jeder, der jetzt sagt, ey, ihr habt alles nur so ein bisschen angeschnitten, aber der Marc ist ja ein cooler Typ. Du hast einen eigenen Podcast mit der Conny. Einfach mal einschalten, dann habt ihr Marc in allen Themen in voller Länge und habt ein paar tiefere Einblicke. Ich wollte dir nicht noch mehr Zeit rauben, als ich es gerade gemacht habe, deswegen haben wir alles ein bisschen angeschnitten, aber ich glaube, man hat einen coolen ersten Eindruck von dir bekommen. Ich bin mega glücklich, dass du hier warst, dass ich dich gerade kennenlernen durfte. Und bevor ich es jetzt wieder vergesse, weil ich es immer vergesse, jeder Gast, der hier ist, darf eine Palette Futter an der Tierschutzorganisation seiner Wahl spenden. Okay. Das hauen wir jetzt mal kurz rein, bevor wir beide uns verabschieden, weil sonst ist es gleich wieder weg. Super. Und dann kriege ich jedes Mal Ärger.
Muss ich die jetzt sagen, die Organisation?
Nein, können wir auch nachreichen. Kein Problem.
Ja, klar. Also ich würde jetzt spontan, würde ich jetzt das Tierheim hier in Kiel Uhlenkrog nennen.
Ja,
wenn das in Ordnung ist.
Ey, für mich ist alles in Ordnung. Wenn du sagst, Super. Du hast Bock, dass da die Palette hingeht.
Dann geht die Palette ins Tierheim Uhlenkrog nach Kiel. Schöne Grüße.
Geilo. Ey, schöne Grüße auch von mir. Viel Spaß mit der Palette Futter. Wenn ihr mehr braucht, sagt Marc, dass er öfters herkommen muss.
Also nochmal, ne? Das war so entspannt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat sich nicht angefühlt, als wenn wir jetzt hier über eine Stunde schon miteinander reden. Und genau die Gefahr ist jetzt, dass ich nicht mehr aufhören kann. Gerne komme ich wieder. Also immer wieder gerne Gast bei dir.
Voll gern. Das nächste Mal machen wir das Ganze mal face-to-face, würde ich sagen, weil so viele Kilometer trennen uns nicht. Und dann setzen wir uns irgendwo entspannt hin mit 2 Mikros in der Hand und dann machen wir das Ganze face-to-face. Vielen, vielen Dank
für deine Zeit. Sehr gerne, da bin ich Fan von.
Ich auch. Großer Fan. Sehr großer Fan. Mit Ellen, um das noch ganz kurz hier einzuwerfen, habe ich in meinem Wohnmobil am Rhein mit Blick auf den Kölner Dom aufgenommen.
Ach, guck mal. Das können wir aber toppen, wenn wir beide uns treffen.
Denke ich auch. Kiel ist nicht hässlich. Nein.
Sehr gut.
Mein Lieber, dir viel Spaß heute Abend bei dem Vortrag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Worte. Es war mir wirklich, wirklich eine Ehre, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Und dann jetzt irgendwas mit den Hunden wahrscheinlich musst du noch machen, ne?
Auf jeden Fall. Auch. Wir gehen jetzt gleich mal ans Meer, würde ich sagen.
Super. Danke dir. Tschüss.
Ciao.